SRF 1.
Regionaljournal Bern für die Burg Wallis. Doping und Schwingen, das passt der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie nicht zusammen. Vielleicht auch darum nicht, weil die Schwinger das Thema Doping bis jetzt quasi ihre Familie regeln, nämlich verbandsintern. Wir fragen nachher. Und fast 1300 Jahre, so lange gibt es den ältesten Knabenchor der Schweiz schon. Ins Klischee der braven Sängerbuben passen die Solothurner Sängerknaben aber schon lange nicht mehr. Hört warum? In unserer Sommerserie Schweizer Rekord. Das Wetter, das bleibt in den nächsten Tagen sonnig und es gibt wieder 30 Grad und mehr. Am Mikrofon ist der Matthias Heimo. Noch genau einen Monat geht's, bis das Burgdorf das eidgenössische Schwing- und Älplerfest anfängt. Ein Fest vor Superlativen. Das grösste Stadion der Schweiz ist extra dafür aus dem Boden gestampft worden. Täglich sollen 100'000 Zuschauer kommen. Und das vor allem wegen ihnen, den Schwinger. Sie stehen während dem Fest im Fokus. Die Bösen, wie man im Schwingsport sagt. Gross, stämmig, richtige Muskelpakete. Das Resultat von jahrelangem hartem Training sicher, aber vielleicht auch noch etwas mehr. Hilft der eine oder andere vielleicht auch mit unerlaubten Mitteln nachher. Zum Thema Doping im Schwingen, der Beitrag von Christian Lichti.
Schwingen ist eine Welt für sich, praktiziert nur in der Schweiz. Bodenständig, überschaubar, braucht um eben. In das Heimatbild passt kein Anabolika, Amphetamin oder Epo. Trotzdem, in unregelmässigen Abständen bleibt auch ein Schwinger in Dopingkontrolle hängen. März 2001. Dopingkontrolleure erwischen der Beat Abderhalden, der Brütsch vom Schwingerkönig Jörg Abderhalden. Sein Testosteronwert ist zu hoch. Juni 2005. Im Urin vom eidgenössischen Kranzschwinger am Thomas Widmer findet man Spuren von zwei Anabolika. Auf die B-Probe verzichtet der Berner Oberländer. Freiwillig. Der jüngste Fall ist noch kein Jahr alt. Im August 2012 erwischt der Berner Stefan Marti. Bei ihm findet man die verbotene Substanz Modafinil. Der Schwinger erklärt es mit seiner Schlafkrankheit und wird für 6 Monate gesperrt. Einzelfälle oder nur die sogenannte Spitze vom Eisberg? Der dreifache Schwingerkönig in den 60er und 70er Jahren, der Rudi Hunsberger, hat es in einem Interview von Radio SRF so gesagt.
Also zu meiner Zeit war es kein Thema. Zu meiner Zeit war es in der Leichtathletik, hat man es einfach so ein bisschen mitbekommen. Velofahren, aber irgendwie hat man den Sinn bei uns noch nicht eingesehen. Und ich sehe auch heute den Sinn noch nicht ein beim Schwingen oder den Vorteil, was es bringen. Ich könnte jetzt zwei Namen sagen, wo ich weiss, dass sie top haben, aber das Einzige, was der dort rausgeschaut hat, sie haben einfach ausgesehen wie der Schwarzenegger oder wie ein Bodybuilder, aber auf dem Ringplatz hat er nichts mehr gebracht.
Nur üble Nachrede, oder ist halt vielleicht doch etwas dran an diesen Gerüchten, dass der eine oder andere Schwinger seine Form mit Pulverli und Tablettli nachhilft. Doping mache ich vor keiner Sportart halt, sagt Matthias Kamber, der Direktor von Anti-Doping Schweiz.
Die verschiedenen Dopingfälle haben es ja gezeigt. Blumen, der Trögli und das Heimatschutz ist für uns nicht mehr ein Bild, das früher war, weil wenn man die Preisgelder anschaut, das Prestige, das dann ein Schwingerkönig hat, das kann natürlich auch dazu führen, dass man jetzt einfach sich verbessern will, unerlaubte Mittel nehmen, schnelle Wege, schnelle Abkürzungen machen. Also der Schwingverband ist sicher nicht gefeit von Dopingmitteln.
Im Schwingsport geht es tatsächlich um viel Geld. Für das dreitägige Eidgenössische in Burgdorf rechnen die Organisatoren mit einem Budget von über 25 Millionen Franken. Bei den Schwingerkönigen stehen die Sponsoren Schlangen, die vom Bild von einer heilen Schweiz profitieren wollen. Schwingerkönige machen Werbung für Grossverteiler, Discounter, Ski- und Wandergebiete, für Auto oder für Käse. Werbung, eine lukrative Einnahme für Spitzensportler. Ein Schwingerkönig sei so populär wie ein Welt- oder Europameister in einer anderen Sportart, so der Matthias Kamber.
Die Schwinger haben natürlich einen höheren Stellenwert, vielleicht vergleichbar mit den Olympiasiegerinnen Nicola Spierig, Dario Cologne oder zum Beispiel Fabian Cancellara.
Andere Sportarten, wie zum Beispiel der Radsport oder die Leichtathletik, haben es gezeigt. Wenn es um Leistung, Raum und am Schluss ums grosse Geld geht, gibt es immer wieder Dopingfälle. Der Bereich Doping regelt der eidgenössische Schwingerverband praktisch selber. Nur die Probe gibt er in Auftrag. Das macht Anti-Doping Schweiz für einen Schwingerverband. Der Verband hat sich ein eigenes Doping-Reglement gegeben und einen Verantwortlichen bestimmen. Der sagt, wenn und welcher Schwinger kontrolliert wird. So kommt es zu etwa 20 Urinproben pro Jahr. bei einem Verband, wo etwa 5'800 aktive Schwinger eingeschrieben sind.
Das passiert so, dass wir vom eigenen Schwingverband einen Auftrag bekommen, entweder Trainingskontrolle zu machen. Da ist es meistens angegeben, welchen Namen, welche Person, welche Schwinger wir müssen kontrollieren müssen, oder welchen Wettkampf, und da ist es meistens eine Rangierung.
20 Proben pro Jahr. Zum Vergleich, bei den Hurnusser gibt es etwa 10 Dopingproben pro Jahr. Weil sie aber Swiss Olympic angeschlossen sind, entscheidet Anti-Doping Schweiz, wie viele Proben das sie machen, wann das sie testen und wenn das sie die Tests durchführen. Die Schwinger sind im Gegensatz zu den Hurnusern nicht bei Swiss Olympic. 84 Sportverbände sind dort dabei. Der Schwingerverband ist der grösste und prominenteste abwesend. Eine verpasste Chance, meint der Matthias Kamber von Anti-Doping Schweiz.
Für den Verband ist es sicher besser, wenn er bei Swiss Olympics wäre, weil da ist ganz klar die Trennung zwischen der Kontrolle und dem Verband. Jetzt ist es so, dass wenn der Schwingverband einen positiven hat, dann ist der Schwingverband selber, der den beurteilt. Und das ist natürlich immer schwierig. Das haben wir früher in der Schweiz so gehabt, vor 2002. Da hat jeder Verband hat eine eigene Verbandsgerichtsbarkeit gehabt. Und 2002 ist eben auch die zentrale Disziplinarkammer für Dopingfälle Swiss Olympic eingeführt worden, was sich sehr gut bewährt hat.
Ein neutrales Gericht, unabhängig vom Verband, wäre ja besser fürs Image.
Es ist natürlich ganz klar, dass vom Image her sehr viel Verbesserung ist, weil sonst, wenn natürlich der Verband selber Gerichtsbarkeit hat, sagt man, ja, er schützt seine eigenen Athleten oder Athletinnen. Und das findet natürlich nicht mehr statt, weil so eine unabhängige Disziplinarkammer hat. Also für einen Verband kann da nur gewinnen.
So könnte ja nicht mehr der Eindruck von einer Vetterli-Wirtschaft entstehen. Eine Mitgliedschaft bei Swiss Olympic hätte für die Schwinger im Vergleich zu heute aber deutlich mehr Dopingkontrollen zur Folge. Schwingen würde mit anderen Sportarten gleichgesetzt.
Also mit Einzelsportarten sicher ringen, aber es hat sicher, der Schwingen hätte sicher einen grösseren Einfluss, weil es ein bisschen bekannter als Ringen in der Schweiz. Also würde man mehr Kontrollen machen beim Ringen. Beim Ringen machen wir rund 20 Kontrollen pro Jahr. Ich schätze, wir würden beim Schwingen zwischen 30 bis 50 Kontrollen machen, je nachdem, ob ein grosser Wettkampf wie eben Häuser eidgenössischer ansteht, wo man natürlich mehr würde kontrollieren, vor allem im Vorfeld.
Sagt der Direktor von Anti-Doping Schweiz, der Matthias Kamber. Bis sich in Sachen Doping in Schwingerszene aber etwas tut, wird es noch ein paar Jahre dauern, weil der Verband basisdemokratisch organisiert ist und er für das zuerst seine Mitglieder muss fragen.
Der Schwingerverband, ein Sportverband, der den Bereich Doping lieber selber regelt, als sich von aussen reinzureden, wo Schwinger kontrollieren. Funktioniert das? Die Frage hat der Christian Liechti am Rolf Gasser gestellt, am Geschäftsführer vom Eidgenössischen Schwingerverband.
Rolf Gasser, Geschäftsführer vom Eidgenössischen Schwingerverband. Wie super ist der Schwingsport?
Also wir sind sicher nicht das Heidiland von der Schweiz. Das heisst, wir sind, ja, wir haben gewisse Fälle in der Vergangenheit. Und es ist sicher zwingend, dass wir ein eigenes Dopingreglement haben mit eigenen Kontrollmassnahmen, damit wir eben diesen Gegebenheiten, die heute im Sportgang und gäbe sind, gegenwirken können.
Wenn ihr sagt, ihr seid kein Heidiland, Doping, ist das im täglichen Sport, im Training, bei den Wettkämpfen bei euch ein Thema?
Das ist ein Thema. Wir machen aber die Schwinger darauf aufmerksam, machen, dass wir eben einen sauberen Sport wollen. Wir haben heuer im Frühling allen Schwinger Dopingreglement verschickt vom Schwingerverband. Wir haben gewisse Reglemente von Anti-Doping Schweiz verschickt, Merkblätter, damit doch die Athleten wissen, dass im Schwingerverband ernst ist mit der Dopingkontrolle. Sie wissen es auch selber. Wir wollen einen sauberen Sport. Die Athleten wollen das auch selber. Und darum haben wir das verschickt. Und die Schwinger, die wollen das selber auch.
Der Schwingerverband regelt jetzt Doping selber bei sich, intern. Warum geht ihr das nicht aus der Hand und sagt Doping, dass die Kontrolle macht jemand extern, zum Beispiel Anti-Doping Schweiz?
Also, ich muss dazu sagen, wir haben einen Zusammenarbeitsvertrag mit Anti-Doping Schweiz. Wir sind aber nicht Mitglied von Swiss Olympic, darum ist das nicht möglich. Wir sind ein Verband, der die Dopingreglemente, Verfahrensreglemente selber regelt, aus diesem Grund heraus. Und bis jetzt ist das sehr gut gegangen. Wir haben die Dopingfälle, die wir haben, sauber abarbeiten können. Wir machen unsere Kontrollen zusammen mit Anti-Doping, wo wir einen Plan machen, den nur der Dopingverantwortliche weiss vom Schwingverband. Sonst absolut niemand. Weder das Zentralvorstand noch die eingesetzte Dopingkommission. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert und die Glaubwürdigkeit ist eigentlich gegeben bis jetzt, dass man mit den Reglementen, die man seit 1999 jetzt hat, dass die sauber ablaufen.
Ihr habt tausende von Jungschwingern, ihr habt ein paar hundert Aktive, die an Fest wie an einem kantonalen, an einem Brünig oder jetzt eben am eidgenössischen in Burgdorf mitmachen. Ihr habt aber im Gegenzug pro Jahr durchschnittlich etwa 20 Kontrollen. Sind das nicht viel zu wenig?
Ja, ich kann gerne darüber fragen, ob es zu wenig sind oder ob es genug sind. Wenn man es vergleicht mit dem Fußballverband, was wir ja machen, oder mit anderen Sportarten, anhand von unseren Aktivzahlen, da sind wir dort absolut gut drinnen. Noch eins, es ist der einzige Dopingverantwortliche von uns, der weiss, wie viel Kontrollen und wenn und wo das Tier stattfindet, sei es Trainingskontrolle oder am Schwingfest selber. Das ist er, der das weiss, der Dopingverantwortliche. Und noch eins, mit anderen Sportverbänden sind wir sicher im Limit.
Wie soll es jetzt weitergehen mit diesen Dopingkontrollen? Also diskutiert man dort wirklich darüber, mal zu Swiss Olympic zu gehen?
Man muss vielleicht Folgendes vorausschicken. Schwingen ist eine Sportart, die aus Technik besteht, aus Kraft, aus Schnelligkeit, aus Koordination. Doping ist bei dieser Vielseitigkeit sicher nicht etwas, wo, ja, mit Doping kann man sich sicher nicht total verbessern. Es ist aber so, dass wir drei Arten von Doping-Einnahmen auch beim Schwingen kennen. Das sind die verletzten Athleten, die möglichst schnell möchten, wieder an die Spitze kommen. Das sind die alternden Staren, die mit irgendwelchen Einnahmen noch einmal möchten, sich voll in Szene setzen. Und das sind die ganz jungen Athleten, die eigentlich mit Doping möchten, an die Spitze kommen. Wir kennen die drei Gruppen, aber noch einmal, Schwingen ist so vielseitig, dass Doping-Einnahmen nur spezifisch etwas bewirken kann. Das ist eigentlich klar. Auf der anderen Seite ist es so, Schwingen wird irgendwie populärer. Durch das ist sicher von Glaubwürdigkeit ist es so, dass man die Zusammenarbeitsverträge, die man jetzt hat mit Anti-Doping, muss überlegen, ob man dort weitergehen, ob man Vollmitgliedschaft mit Swiss Olympic anstreben, dass man dann eher voll über die Anti-Doping-Schiene fahren und eigentlich alle Sachen über Anti-Doping können regeln. Das heisst, dann auch das ganze Verfahrensreglement, das wir jetzt selber haben, dann Anti-Doping aus Swiss Olympic wird abgeben.
Also, Rolf Gasser, verstehe ich euch richtig, wenn ihr sagt, das geht um Image, ein Image-Problem. Also heisst das, die Selbstkontrollen sind doch nicht so das Gelbe von mir?
Das würde ich nicht sagen. Wir haben bis jetzt gute Erfahrungen gemacht mit der Selbstkontrolle. Aber man muss ja gerne in die Zukunft schauen. Schwingen, der Boom, der wird anhalten, sind wir uns bewusst. Schwingen hat kein Image-Problem von Doping her, weil die Sportart ist so komplex mit den verschiedenen Sachen, die man können muss, dass es eigentlich keine Gefahr ist für den Moment.
Die sagen keine Gefahr. Es geht um sehr viel Geld beim Schwingen. Beim eidgenössischen Schwingfest reden wir von mindestens 25 Millionen, die da umgesetzt werden. Ein Spitzenschwinger, ein Schwingerkönig, der hat grosse Werbeverträge mit Grossverteilern, mit Autofirmen, mit Sportausrüstern und so weiter. Also es ist viel Geld. Oder jetzt beim Schwingen, seht ihr da nicht ein Problem, dass die Verlockung, dass man zu unerlaubten Substanzen greift, gross ist?
Das Geld spielt eine grosse Rolle heute, das kann man sagen, bei einem eidgenössischen Schwingfest, aber auch zunehmend bei den Athleten. Und dort muss man dem vorbeugend halten, dass man die Glaubwürdigkeit vom Sport sicher kann, ja, aufrechterhalten und weiterentwickeln.
Und all diesen Gerüchten, die da kursiert sind, denen gerade den Boden entziehen in diesem Fall.
Das ist absolut richtig.
Also wie geht es jetzt weiter konkret? Werdet ihr an eure Mitglieder treten, mit dem Antrag zu Swiss Olympic zu gehen oder mit ihnen besondere Vereinbarungen im Bereich Doping zu treffen?
Ja, das sind sicher beide Wege offen, das muss man sehen. Der Schwingverband ist sehr basisdemokratisch organisiert. Wir haben die verschiedenen Stufen, die das dann durchlaufen müssen, bis zuletzt Entscheid von der Abgeordnetenversammlung, das ist ein weiter Weg. Es braucht jetzt sicher Gespräche auf der einen Seite, dass man den Weg könnte gehen mit selber weiterentwickeln oder eine Aufnahme zu Swiss Olympic. Aber wie gesagt, das ist ein Prozess, der die nächsten 4-5 Jahre wird sicher anlaufen.
Zum Thema Schwingen und Doping, das ist der Rolf Gasser, der Geschäftsführer vom Eidgenössischen Schwingerverband. Mit ihm geredet hat der Christian Liechti.
Schweizer Rekord. Die Sommerserie von der Regionaljournal.
Dass ein Chor mal ein Jubiläum feiern kann, von 20 Jahren, 30, vielleicht 50, ist ja nichts Aussergewöhnliches. Wenn aber die Solothurner Singknaben ein Jubiläum feiern, dann braucht es mehr als nur zwei Zahlen. Der Chor ist nämlich schon fast 1300 Jahre alt und damit der älteste von der Schweiz. Der Bäram Alageband hat sich mit dem Chor und seiner Geschichte auseinandergesetzt und ist eine Probe besuchen.
Thank you. Die hohe Bubenstimme, die man da rausgehört, die ist im Sylas Aschlimann. Er singt Altstimme, ist 12 und seit 4 Jahren bei den Singknaben. Er sieht ein bisschen so aus, wie man sich einen Sängerknab vorstellt. Super geschnittene Haare, brav sieht er aus, ruhig und ein bisschen scheuch. Das täuscht, sagt der Sylas.
Viele denken sicher, wir sagen so, die Singknaben sind scheuch und nett und brav, aber das stimmt nicht unbedingt. Also wir können auch mal ein bisschen frech sein und mal ein bisschen etwas machen, was eigentlich den Reiz als Chorleiter nicht will und so.
Noch deutlicher sagt sein Chorkollege, der Konstantin Satuschef, lieb und nett, das war mal.
Ich bin eher nicht ruhig, mache auch so in der Schule relativ viel Scheiß und ja.
Nichts ist also mit dem Bild, wie ein Chorknab früher ausgesehen hat. Früher, das heisst in dem Fall nicht vor 50 oder 100 Jahren, es sind fast 1300 Jahre her, seit Solothurner Singknaben sie gegründet worden. Wahrscheinlich im Jahr 742, das sagen Überlieferungen. Der Chor hat zum St. Ursenstift gehört. Der hat die Kirche 4 bis 8 Kinder unterrichtet und auch Singen hat dazu gehört. So ist der Chor entstanden. Nur Engel waren die damaligen Kinder auch nicht, weiss der heutige Dirigent, der Andreas Reitze.
Die Buben waren Buben wie heute auch. Die sind meistens von den Priestern erzogen worden oder von den Jesuiten. Die haben manchmal ausgewechselt werden, weil sie schlichtweg die Nerven nicht ausgehalten haben. Also schon dazumal. Die Buben hatten Flausen im Kopf gehabt und es wird also sehr auf lustige Weise in diesen Quellen über die Solothurner Singknaben beschrieben, wie das zu und her gegangen ist.
Man hat Singknaben zum Beispiel müssen bestrafen, weil sie geflucht haben, weil sie Wände verschmiert oder Sachen angezündet haben. So steht es im Solothurner Jahrbuch. Lausbuben also, damals wie heute. Und der Chef war dann selber nicht besser gewesen, damals, wo er in den 80er Jahren mit den anderen Singknaben in den Lager war.
Wenn die jetzigen Buben so wären wie wir dazu mal waren, dann würde es mir, glaube ich, etwas geben. Also, das habe ich immer wieder festgestellt, wir sind, glaube ich, schlimmer gewesen als die jetzigen Buben. Ich würde das auch gar nicht tolerieren, so. Ja, wir sind zum Beispiel aufgegangen, während der Chorleiter und der Gruppenleiter drunter waren und sind aufgesungen und, Stegen mit Seifen eingeschmiert und solche Sachen. Das hat es natürlich alles gegeben. Irgendwann hat es dann auch mal gelangt. Das ist ganz klar. Man hat gewusst, wenn der Chorleiter raufkommt, dann ist es fertig. Und das haben wir akzeptiert. Und vor dem Konzert haben wir gewusst, was es geht. Und dann sind wir wirklich auch ruhig gewesen.
Etwas hat sich aber ganz klar verändert zu früher. Bis zum 19. Jahrhundert haben Singknaben nur geistliche Lieder gesungen. Heute gibt es mal etwas von den Beatles oder eine Chorversion von La Cucaracha. Aber geht denn das? Eine Bach-Kantate und er Let It Be von den Beatles? Mal, sagt der Andreas Reitze.
Ich finde, das eine tun, das andere nicht lassen. Wir haben jetzt gerade die Johannespassion probt, wir haben die Motette von Melchior Frank probt. Ich bin immer wieder erstaunt, die Buben und die jungen Männer, die hören daheim ja nicht klassische Musik, mit wenigen Ausnahmen, sondern wir hören wirklich alles von der ganzen Hitparade. Und mit welcher Hingabe bin ich auch erstaunt, sie nachher daherkommen und die Hammerspassion und die Musik spüren und die Musiksprache, die Symbolsprache auch erstaunlich gut verstehen. Ich denke, das bist du überhaupt nicht.
Für einen Dirigent kein Widerspruch, aber wie ist es für die Singknaben? Und was hören denn die in ihrer Freizeit? Der Nils Henni ist 17, seit 7 Jahren dabei und mittlerweile im Bass. Seine Lieblingsmusik hat nichts mit Bach zu tun.
Dubstep und Minimal und es ist auch alles.
Lass ich auch das, was du jetzt gesungen hast?
Eher weniger, muss ich sagen. Ich weiss nicht, man singt es einfach gern, aber so hören, ich glaube es eher weniger, nein.
Das ist wirklich lustig. Man singt es gern, aber man hört es nicht gern. Wie funktioniert das? Kannst du mir das irgendwie erklären?
Es ist noch schwierig, weil, ich weiss nicht, es ist einfach schön zum Singen, wenn so verschiedene Stimmen, der jeder 8 Stimmen zusammenkommen und dass es ein eigenes Werk ist und dass dann eine super Musik daraus gibt. Aber so privat, weiss nicht, nein.
Und so geht es den meisten. Singen ja, hören lieber nicht. Zweimal in der Woche proben die 40 Buben und jungen Männer unter der Leitung von Andreas Reitze.
Die zweite Strophe heisst Funkelt als Zeitung. Ich werde mal mit Dracula Augen machen. Bei der Holika Funkelt.
Und sie verbringen auch sonst viel Zeit miteinander. In den Lager, bei Auftritten und auf Reisen. Der Sylas Aschlimann ist dank der Singknaben mit seinen 12 Jahren schon an ein paar Orten gewesen.
Wir sind letztes Jahr auf Norddeutschland vorletztes Jahr auf Italien und vorletztes Jahr auf ich glaube Bulgarien und Ungarn oder so. Also wir gehen auf ganz viele Orte. Jetzt gehen wir auch dieses Jahr auf Schweden. Und wir machen jedes Jahr ein Konzert draus und gehen wir immer in Länder und singen dort fast jeden Abend. Ist sehr anstrengend, aber auch immer cool. Gehen in den Freizeitpark. Und ja, es macht mega Spass.
Und ist das etwas, wo du sagst, ja, darum bin ich auch hier dabei? Warum ist man Singknabe? Was macht das für dich aus?
Ja, sicher. Also, es ist sicher auch ein grosser Beitrag, dass ich in andere Länder und die sehe und auch die Lager. Das ist mega lustig. Auch Kollegen. Mit denen macht es einfach mega Spass. Und, aber sicher auch singen, weil sonst würde ich wahrscheinlich nicht mitmachen, wenn ich nicht singen würde. Das ist sicher mehr als die Hälfte, die macht Singen aus.
Und dann sind Singknaben auch stolz auf die lange Tradition. Es gibt nicht manche sättige Vereine und wir müssen auch mehr können als einfach ein bisschen singen, meint der Sylas. Laut dem Dirigent Andreas Reitze gehören Solothurner Singknaben sogar zu den weltweit ältesten sättigen Chören. Damit man nicht wie 1971 plötzlich nur noch 5 Buben hat, muss der Andreas Reitze Zeit investieren, um auch neue Singknaben zu finden. Für das geht er direkt in die Schule werben. Das brauche ich bei dem riesigen Freizeitangebot, das es heute hat, sagt der Dirigent. Rausstechen kann der Verein vor allem in einem Punkt, dass Buben unter sich sind.
Gerade Buben können eben nur singen, wenn sie nicht mit den Mädchen zusammen müssen singen und die Mädchen auch. Das haben wir ganz stark gespürt und darum denke ich, ist es einfach wichtig, dass man diese Schiene weiterfährt. Es ist etwas Besonderes, etwas, was eben Buben unter sich sind, wie zum Beispiel der Pfadi. Gibt es ja auch Bubenpfadi und Mädchenpfadi. Und ich finde so eine Bubengemeinschaft etwas ganz Tolles. Und wir denken, wenn uns das gelingt, einfach Kinder immer wieder zu begeistern für die Musik, sei das jetzt eben für die geistliche Musik oder auch für einfach tolle Chormusik, dann glaube ich, lebt der Chor weiter.
Ob es gerade noch mal 1300 Jahre sind, das lässt Andreas Reitze offen. Aber möglich sei ja vieles.
Der Bäram Anlageband mit einem weiteren Beitrag in unserer Sommerserie Schweizer Rekords. Alle Rekords findet ihr auf der Seite der Regionaljournal auf srf.ch. Und wenn ihr selber auch Rekordhalter werden wollt und noch ein Erfahrung im Aareschwimmen habt, dann meldet euch bei uns.
Schweizer Rekord.
Wir suchen die langsamste Schweizerin, der langsamste Schweizer. Die oder der, der sich am längsten gegen Strom von der Aare wehren kann. Wenn sie gut schwimmen können, kommen sie am 9. August am Nachmittag ins Marzili zu Bern. Das Programm und das Anmeldeformular auf srf.ch. In der Rubrik «Schweizer Rekord» auf der Internetseite von der Regionaljournal.
Schweizer Rekord.
Genau 3:06 im Regionaljournal auf SRF 1, das für Bern, Freiburg und Zwallis. Und wie hier das Wetter wird in den nächsten Tagen, das weiss der Jürg Zock von SRF Meteo.
Am Mittwoch gibt es einen sonnigen Tag. Am Vormittag und am Mittag hat es über dem Jura noch ein paar grössere Quellwolken rum. Und am Nachmittag gibt es in den Alpen ein paar kleine Schönwetterwolken. Am Morgen ist es noch recht frisch mit 11 bis 15 Grad. Am Nachmittag gibt es in Zasfi 23 Grad, Gstaad hat es 25, Freiburg und Bern 28 und Brigg 30 Grad. Am 1. August geht es dann sonnig und etwa 32 Grad heiß weiter. Und auch zum 4. am Abend bleibt es noch lange angenehm warm. Am 11. hat es immer noch etwa 23 Grad.
Das war das Regionaljournal Bern für die Burgwallis am Dienstagabend. SRF.ch ist die Adresse für weitere Geschichten und Wissenswertes aus der Region. Und gerne halten wir euch auf Twitter am Laufenden. Mein Name ist Matthias Heimo.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.